Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Reist Gott? Oder um es anders auszudrücken, bewegt sich Gott von einem Ort zu einem anderen Ort? Das mag vielleicht eine interessante Frage für Sie sein, eine Frage, die Sie sich eigentlich nicht gestellt haben oder von der Sie meinen, dass Sie die Antwort kennen. Aber ich möchte Ihnen schon vorweg sagen, wir werden heute Ideen betrachten von Theologen, die eigentlich nur dazu dienen können, den Kopf zu schütteln über so viel biblischen Unverstand. Aber ich bringe es trotzdem zu Gehör, um zu zeigen, wie verdreht, wie verführt, wie absolut unwissend die Theologie ist, die unseren Theologiestudenten beigebracht werden, die dann Pfarrer und Pasteure und so weiter werden wollen. Ich will heute auch deutlich machen, dass es Satan ist, der Gott dieser Welt ist. Satan, den die Menschen anbeten, ohne es zu wissen. Sie meinen, sie beten Gott an, den wahren Gott. Und in Wirklichkeit beten sie den Verführer an, der sich zu einem Engel des Lichtes verstellt, aber der Fürst der Finsternis genannt wird. Und wir werden heute auch sehen, wie Satan die Menschen verführt und wie er die Welt in seinen Klauen hält. Diese Welt, die von Gott abgeschnitten ist, von der richtigen Erkenntnis, die von Satan gefangen gehalten wird, seinen Willen zu tun, ohne dass die Menschen dies wissen. Nun, Gott lässt es zu. Und Gott hat natürlich die Kontrolle über alles. Er lässt es zu, auch um sein Volk zu prüfen, zu testen, Sie und mich, um zu sehen, wie wir auf diese gewaltige Massenkarambolage von Satans Verführung reagieren. Schauen Sie, Gott will, dass wir nicht sündigen. Satan will, dass wir sündigen. Das ist der Unterschied zwischen einem Test, einer Prüfung und einer Versuchung. Gott versucht niemanden, aber er testet uns, er prüft uns, damit wir nicht sündigen. Satan versucht uns, damit wir sündigen. Und wir werden dies heute alles auch im Blickfeld der Frage betrachten, ob Gott reist und was das für uns vielleicht auch für eine Bedeutung hat, heute, jetzt, in dieser gegenwärtigen Zeit. Nun, es gab eine Zeit für viele, viele Jahre, Jahrzehnte hindurch, dass die damalige weltweite Kirche Gottes unter der Leitung des damaligen menschlichen Führers Herbert W. Armstrong diese Frage ganz genau verstand. Sie verstand, sie lehrte, dass natürlich Gott reist, dass natürlich Gott von einem Ort zu einem anderen Ort sich bewegt, bewegen kann. Aber dann kam eine Änderung auf und dann noch eine Änderung, nachdem Herr Armstrong gestorben war, eine neue Administration dieser weltweiten Kirche Gottes kam dann in den Blickpunkt und wurde dann eine verführende Macht. Und die meisten Menschen damals haben dieser verführenden Macht, die natürlich letztendlich unter der verführenden Macht von Satan stand, gehorcht. Und dann wurde die Idee gepredigt, dass Gott ja in Wirklichkeit eine Dreieinigkeit ist. Es gab da verschiedene Varianten, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Eine Dreieinigkeit und Gott ist überall. Mit anderen Worten, er bewegt sich nirgendwohin, er reist in keinster Weise, er ist überall. Er ist so wie eine Wolke, obwohl auch Wolke natürlich nicht etwas ist, was die damals so akzeptieren wollten, denn die gingen davon aus, dass Gott keine Gestalt hat, keine Form hat. Und eine Wolke hat ja auch noch eine Gestalt, eine Form. Also es war mehr so eine New Age-Bewegung, eine Idee des Nirvana. Und die Bibel lehrt natürlich nichts von dem. Aber viele Menschen sind auf diesen Irrglauben hereingefallen. Sie haben zum Beispiel auch gelehrt, dass Christus in Wirklichkeit gar nicht starb. Die menschliche Hülle starb, aber der Sohn Gottes war nach wie vor im Himmel. Sie haben gesagt, dass Gott eine Dreieinigkeit ist, ein Geist, der überall ist und eben, wie gesagt, der keine Gestalt hat. Nun, die Bibel sagt uns etwas anderes in 4. Mose, Kapitel 12 und Vers 8. In 4. Mose 12 und Vers 8, da lesen wir nämlich Gottes Worte. Und da sagt Gott, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, er spricht hier von Mose, offen und nicht in dunklen Worten, und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. In seiner Gestalt. Schauen Sie, Gott erschuf den Menschen nach seinem Bilde. Also wie der Mensch heute aussieht in physischer Form, so sieht Gott aus in geistiger Form. Und wir lesen diesen 1. Mose Kapitel 1 und in Vers 26. Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Gott ist eine Familie, die zurzeit aus zwei Gottpersönlichkeiten besteht, dem Vater und dem Sohn. Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Ein Bild, das uns gleich sei. Kapitel 5 und in Vers 3. 1. Mose 5 und Vers 3. Und Adam war jetzt 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bild. Also der Sohn von Adam sah aus wie Adam. Und Adam, der nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, sah aus wie Gott. Natürlich in physischer Hinsicht. Aber er war dem Bilde Gottes nachgebildet. In 1. Mose Kapitel 9 und Vers 6. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht oder nach seinem Bilde. Und wir lesen dies auch im Neuen Testament. In 1. Korinther Kapitel 15. 1. Korinther Kapitel 15. Und wir lesen Vers 49. Wie wir getragen haben, wir Menschen, das Bild des Irdischen, wir sind alle dem Bilde Adam nachgebildet worden, sozusagen in physischer Hinsicht, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. Wir werden also so aussehen, wie Gott der Vater und Jesus Christus aussehen. Und wie werden sie beschrieben in der Bibel? Als Geistwesen, die haben einen Kopf, die haben Arme, die haben einen Körper, die haben Füße, die haben Augen, die haben Haare und so weiter und so fort. Wie ich sagte, der Mensch ist in physischer Hinsicht dem geistigen Bilde Gottes nachgeschaffen worden. Christus wird als das Bild oder das Ebenbild von Gott dem Vater beschrieben. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 4. 2. Korinther 4 und Vers 4. Es heißt hier, dass Satan, der Gott dieser Welt, den Ungläubigen, denen die verloren werden, wie es heißt, den Blick für die Wahrheit genommen hat. Den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christus, welcher ist das Ebenbild Gottes. Wieso konnte Christus sagen, wir hatten das bereits mehrfach gelesen, ich lese es jetzt noch einmal, in Johannes Kapitel 14 und Vers 9. Johannes Kapitel 14 und Vers 9. Jesus spricht zu ihm, Philippus, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater, weil er ist das Ebenbild Gottes des Vaters. Aber die neue Administration der weltweiten Kirche Gottes, die wollten so werden, wie das orthodoxe Christentum ist. Das wurde klar und deutlich gesagt. Wir wollen keine Sekte sein. Und der Grundbaustein der Lehre des orthodoxen Christentums ist natürlich nun einmal die Dreieinigkeit. Zunächst wurde das griechisch-orthodoxe Modell angesprochen, mit anderen Worten, eine Gottpersönlichkeit, eine Gottperson in drei, wie sie es nannten, Hypostasen, in drei Arten der Erscheinung. Wie zum Beispiel, man kann eine Person sein und ist gleichzeitig Vater und Sohn und Ehemann. Nun, das war nicht irgendwie eine Erfindung der Kirche damals, der weltweiten Kirche Gottes. Das hatten die von den griechischen Philosophen übernommen und die hatten es vom Heidentum übernommen. Aber dann wurde ein Übergang hergestellt, ohne dass das jemals erklärt wurde, wie das jetzt möglich war. Dann wurde auf einmal aus Gott, der eine Person war und aus drei Hypostasen bestand, ein Gott in drei Personen. Drei Personen, aber ein Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das war natürlich die griechisch-orthodoxe Lehre, die dann ins Katholische hinein verändert wurde. Und so wurde dann die römisch-katholische Lehre der Dreieinigkeit gelehrt, wie es auch die meisten Protestanten heute lehren. Eine Lehre, die absolut verkehrt ist. Nun, mit dieser Änderung wurde eine weitere Änderung eingeführt, nämlich die Tatsache oder die Idee, von denen aus gesehen war es eine Tatsache, dass die Dreieinigkeit sich niemals verändern kann. Gott ist immer so und kann nicht anders sein. Das heißt, als jetzt Christus auf Erden starb, war der Sohn Gottes nach wie vor lebendig im Himmel. Christus war dann irgendwie lediglich eine menschliche Verkörperung des Sohnes Gottes im Himmel. Und er war dann so 3 Tage, 3 Nächte tot im Grab, obwohl die auch das nicht akzeptieren. Die sagen, er ist an einem Karfreitag gekreuzigt worden, am Ostersonntag auferstanden. Da kriegen sie keine 3 Tage und 3 Nächte zusammen. Aber immerhin, die Idee war, er war dann im Grab, aber der Sohn Gottes, der Sohn, der Teil der Dreieinigkeit war, denn die Dreieinigkeit, die kann sich ja nicht verändern, der war nach wie vor lebendig im Himmel. Und es wurde dann sogar gesagt, dass an der Sohn den Toten Jesus Christus, also sich selbst, auferweckt hat. Darauf werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber die Idee war, Gott war jetzt eine Dreieinigkeit, eine sogenannte Wolke, ein Etwas, was man nicht so definieren kann. Und Gott war und ist überall. Die typische New Age-Bewegung hatte Eingang gefunden in die verwirrten Köpfe der Administration der weltweiten Kirche Gottes. Gott hat keine Form, hat keine Gestalt, er ist überall. Das heißt, achten Sie jetzt auf das, was gesagt wurde, was gesagt wird, was gelehrt wird, was auch im orthodoxen Christentum gelehrt wird. Denn die haben das alles aus dem orthodoxen Christentum übernommen, um Teil der orthodoxen Christenwelt zu sein. Gott ist in jedem Stein. Er ist in jedem Körnchen Sand. Er ist in jedem Menschen. Er ist in jedem Tier. Er ist in jedem Engel. Er ist in Satan. Er ist in jedem Dämonen. Und er ist auch in jedem Tropfen Wasser. Das ist die Idee. Sehen Sie, wie satanisch diese Idee ist. Das ist das, was Satan dieser Welt aufoktroyiert hat, zumindest der sogenannten christlichen Welt. Aber nicht nur Christen glauben an diesen Unsinn. Alle anderen oder die meisten anderen Religionen glauben auch in irgendeiner Form an diese falsche Idee. Und damit ergibt sich natürlich dann folgende Konsequenz. Gott kann nicht reisen. Er kann sich nicht von einem Ort zu einem anderen bewegen, denn er ist ja sowieso schon überall. Er ist sowieso schon überall. Er ist mit anderen Worten in jeder einzelnen Blume, in jedem einzelnen Wurm. Der ist ja schon da. Und wenn die Bibel, na klar und deutlich, wie wir es sagen werden und zeigen werden, das Gegenteil beweist und das Gegenteil lehrt, dann wird gesagt, ja, das ist lediglich figurativ. Da werden lediglich menschliche Ausdrücke gebraucht. Denn der Mensch in seiner Beschränktheit könnte ja die Wahrheit gar nicht verstehen. So hat also Gott dann irgendwie solche Worte gebraucht, die natürlich die Wahrheit in keinster Weise lehren, aber das ist eben nur das, was der Mensch mit seiner begrenzten Verständnisgabe verstehen kann. Wie ich sagte, diese Ideen, das waren nicht die sinnvollen Gedanken der Administration der damaligen weltweiten Kirche Gottes, die es heute nicht mehr gibt. Warum wohl nicht? Nun, Gott hat sie total von ihrem Stand verdrängt. Aber das waren Ideen, die aus dem orthodoxen Christentum kamen. Und diese orthodoxen christlichen Ideen, die wurden aus dem Heidentum übernommen. Leuten wie Plato, Aristoteles und dann später natürlich auch den christlichen Vätern, wie zum Beispiel Augustinus und so weiter und so fort. Aber alles das kam aus dem ägyptischen, dem babylonischen, dem griechischen, dem römischen Gedankengut. Alles heidnisch. Und deswegen hat heute das orthodoxe Christentum nach wie vor dieses Heidentum in sich und hat dann lediglich einen christlichen Mantel drüber gehängt. Fangen wir mit der ersten Frage an. Ist Christus wirklich gestorben? War er wirklich im Grab für 3 Tage und 3 Nächte? Und hat er sich dann selbst, denn der Sohn Gottes war ja angeblich nach wie vor lebendig im Himmel, hat er sich dann selbst als der Sohn auferweckt? Sie mögen über einen solchen Unfug lachen, aber wissen Sie, das ist genau das, was gelehrt wird. Der Sohn als Teil der Dreieinigkeit hat Jesus Christus auferweckt. Das wurde dann damals auch von der neuen Administration der weltweiten Kirchen Gottes gelehrt. Das Problem ist nur, man fand dann keinen Raum für Christus in der Herberge sozusagen. Das hörte sich jetzt wie folgt an. War jetzt Christus, nachdem er auferweckt wurde, Teil der Dreieinigkeit? Dann hatte man so Kreise gemalt. Im ersten Kreis, da war Vater, Sohn, Heiliger Geist und da war ein Kreis daneben. Und das war Jesus Christus. Auf einmal hatte man 2 verschiedene Konzepte. Dann wurde das abgeändert, dann gab es wiederum zwei Kreise, aber der erste Kreis, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, der zweite Kreis, Jesus Christus, war dann auf einmal Teil innerhalb des ersten Kreises geworden. Und dann wurde das noch abgeändert, da gab es nur noch einen Kreis. Und Jesus war verschwunden. Da war nur noch Vater, Sohn und Heiliger Geist zu sehen. Schauen Sie, dieser Unfug, dieser Blödsinn, wird teilweise mit einer Stelle begründet, die man in Johannes Kapitel 2 und Vers 19 findet. In Johannes Kapitel 2 und Vers 19. Jesus antwortete und sprach, brecht diesen Tempel ab, er sprach von dem Tempel seines Leibes, seines physischen Leibes, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Mit anderen Worten, aha, hier heißt es ja, Christus hat sich selbst auferweckt. Also der Sohn hat sich selbst auferweckt. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt zunächst einmal, dass der Sohn Jesus Christus war. Keine Unterscheidung, sondern es war der Sohn Gottes, der zu einem Menschen wurde. Als Jesus Christus auf Erden lebte, lebte nicht der Sohn Gottes im Himmel. Und als Jesus Christus starb, starb der Sohn Gottes. Und es war nicht die Dreieinigkeit, die Jesus Christus auferweckte. Es war auch nicht der Sohn, der Jesus Christus auferweckte. Es war der Vater, der Jesus Christus auferweckte. Und wir lesen das in der Bibel in Galater Kapitel 1 und Vers 1. Galater Kapitel 1 und Vers 1. Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Wer hat Christus auferweckt von den Toten? Der Vater. Nicht der Sohn, schon gar nicht der Heilige Geist, keine Dreieinigkeit, der Vater. Der Vater hat Christus auferweckt von den Toten. Wir lesen dies auch in Römer Kapitel 6 und Vers 4. Römer Kapitel 6 und Vers 4. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters. So auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also der verherrlichte Gott der Vater, der hat Jesus Christus auferweckt. Und wer war jetzt Jesus Christus? Wen hat er jetzt auferweckt? Lediglich die menschliche Hülle, während der Sohn nach wie vor im Himmel war, lebend. Nein, Jesus war der Sohn Gottes, der starb. Da gibt es keine Unterscheidung. Und wir lesen dies in Johannes zum Beispiel, der berühmten Schriftstelle in der Bibel, der goldene Vers der Bibel, den die meisten Protestanten immer so zitieren, überhaupt gar nicht begreifen, was diese Stelle eigentlich sagt. Johannes Kapitel 3 und in Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es war der Sohn Gottes, der starb, der hingegeben wurde. Römer Kapitel 5 und Vers 10. Römer Kapitel 5 und Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Und dann schauen wir uns noch einmal eine Stelle in Johannes Kapitel 20 an. Johannes Kapitel 20. Und die Verse 30 und 31. Hier stellt Johannes den Katholizismus und den Protestantismus an den Pranger und zeigt ihnen, wie falsch sie sind in ihren Lehren. Aber die meisten akzeptieren das nicht. Aber hier, was sagt Johannes in dieser Stelle? Johannes 20 und Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Wer glaubt, dass Jesus Christus lediglich die menschliche Hülle des Sohnes Gottes war und als er starb, war der Sohn Gottes nach wie vor im Himmel lebend, dann haben sie keinen Erlöser. Dann glauben sie nicht daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, für sie gestorben ist. Dann leben sie nach wie vor in ihren Sünden. Das ist die klare Lehre der Bibel und es heißt auch, das ist die Lehre des Antichristen. Das können Sie nachher nachlesen in den Briefen des Johannes. So wichtig ist diese falsche Lehre, dass man die begreift, dass man versteht, was damit gemeint ist. Nun, wenn wir zurückkehren zu Johannes Kapitel 2 und Vers 19, dann müssen wir erkennen, was Christus hier sagt. Nicht, dass er die ganze Zeit weiter gelebt hat oder dass der Sohn im Himmel nach wie vor weiter gelebt hat und ihn dann auferweckt hat von den Toten. Darum geht es keineswegs. Er sprach von dem Tempel seines Leibes, diesem physischen Tempel. Christus starb. Er war 3 Tage und 3 Nächte im Grab, tot. Aber sein Leib hatte keine Verwesung erlangt, weil er eben halt nur 3 Tage und 3 Nächte im Grab war. Gott, der Vater, wir gesehen haben, hat Jesus Christus auferweckt von den Toten. Und er stand dann auf. Er erhob sich, er erhob seinen Leib sozusagen. Er richtete seinen Leib auf. Diese Stelle hier benutzt für aufrichten das griechische Wort egeiro. Und das ist genau das, was damit gemeint ist. Man wird aufgerichtet, man richtet sich auf. Es gibt viele Stellen, Sie können das auch nachher nachlesen, wie zum Beispiel in Markus Kapitel 1 und Vers 31, in Markus Kapitel 9 und Vers 27, in Apostelgeschichte 3 und Vers 7, in Jakobus Kapitel 5 und Vers 15. Alle diese Stellen zeigen uns, dass man sich aufrichtet oder Gott hilft einem, sich aufzurichten. Das ist mit diesen Stellen gemeint. Keineswegs diese Irrlehre, diese unglaublich blasphemische Irrlehre, dass Jesus Christus gar nicht tot gewesen sei, dass der Sohn Gottes gar nicht tot gewesen sei und dass er dann sich selbst aufgerichtet hat. Denn in dem Augenblick war Christus ja dann ein verherrlichtes Geistwesen. Also hat jetzt der Sohn Gottes das verherrlichte Geistwesen Jesus Christus aufgerichtet, auferweckt. Ich meine, wie ich sagte, man muss schon fast den Kopf schütteln, wenn man solchen Unsinn hört. Aber wissen Sie, als ich damals zur Schule ging, ich wurde in der protestantischen Kirche erzogen, da wurde mir das genau gesagt von dem Pastor. Damals schon. Habe ich damals schon nicht begreifen können. Habe ich gesagt, wie, was? Wie soll das sein? Das ist keine neue Lehre. Das ist eine falsche, aber sehr lange schon bestehende Lehre der protestantischen Kirche. Ich denke auch von der katholischen Kirche. Natürlich müsste das die Lehre sein, weil sie ja an die unveränderliche, unveränderbare Idee der Dreieinigkeit glauben. Nun, es ist richtig, Gott ist allgegenwärtig. Das stimmt. Aber was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Und was ist nicht damit gemeint? Wie ich sagte, das orthodoxe Christentum lehrt, Gott ist überall, zu jedem Zeitpunkt, kann nicht reisen, kann sich nicht von einem Ort zu einem anderen bewegen, weil er ohnehin überall schon ist. Diese metaphorische Wolke, im Englischen Blob. Es wurde zwar dann angegriffen und gesagt, ja, man kann aber nicht Blob sagen oder Wolke, weil eine Wolke hat auch Form und Gestalt. Also noch schlimmer als das. Es war irgendwo gar nicht zu definieren. Aber schauen Sie, Gott hat Form und Gestalt, wie ich das eben schon gesagt habe. Aber Gott, der Vater, und Jesus Christus, der Sohn, sind durch den Heiligen Geist, der keine Person ist, der keine Form hat, der keine Gestalt hat, aber der von ihnen ausströmt, durch diesen Heiligen Geist sind sie in der Tat gegenwärtig. Aber das bedeutet nicht, dass sie als Personen überall gegenwärtig wären. Das ist keineswegs damit gemeint. Schauen wir uns Psalm 139 an. Psalm 139, angefangen in Vers 1. Denn David stellt ja auch die Frage, wie kann das sein, dass Gott alles über mich weiß? Und es heißt hier in Vers 1, am Psalm Davids vorzusingen, Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von Ferne ist auch interessant. Also irgendwo ist dann Gott, nicht wahr? Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, es nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Hand? Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Schauen Sie Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Mit anderen Worten, durch den Heiligen Geist, der von ihm ausströmt, von dem Vater und von dem Sohn, und die durch den Heiligen Geist in uns wohnen können. Nicht als Personen, sondern durch die Kraft, die Macht des Heiligen Geistes. Dadurch ist natürlich und kann natürlich Gott allgegenwärtig sein. Aber wie ich sagte, der Heilige Geist ist keine Person. Er wird auch nie als Person beschrieben. In Micha Kapitel 3 und Vers 8 wird uns gesagt, was der Heilige Geist vornehmlich ist. Micha Kapitel 3 und lesen wir Vers 8. Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, mit der Gott Dinge bewirkt. Wir lesen das auch in Lukas Kapitel 4 und Vers 14. Lukas Kapitel 4 und Vers 14. Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden war, Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa, und die Kunde von ihm erscholl durch das ganze umliegende Land. Und es war durch die Kraft des Geistes des Vaters, dass er diese Wunder vollbrachte, die er tat. Es ist durch die Kraft des Heiligen Geistes, der von dem Vater und dem Sohn ausströmt, dass alles erschaffen wurde. Alle Dinge, die es heute gibt, alles, was heute existiert, hat Gott erschaffen durch den Sohn, aber mittels des Heiligen Geistes, dieser Kraft, die von beiden ausgeht. Und wie ich sagte, der Heilige Geist hat keine Form, hat keine Gestalt. Er existiert nicht in einer Gestalt, wie es der Vater und der Sohn tun. Wenn David sagt, dass Gott ihn versteht, dass er alles über ihn weiß, dass er ihn umgibt, dann bezieht er sich hiermit auf den Heiligen Geist Gottes, der von dem Vater und dem Sohn ausströmt. Aber als Personen, und das ist wichtig zu begreifen, sind der Vater und der Sohn nicht überall zur selben Zeit. Und das bedeutet, Gott reist, Gott bewegt sich von einem Ort zu einem anderen. Wenn zum Beispiel Gott, der Vater, auf seinem Thron sitzt im Himmel, dann ist er nicht zur gleichen Zeit auf der Erde oder auf Planet Mars oder auf irgendeinem anderen Planeten des Universums, in einer anderen Galaxie, zigtausende von Lichtjahren entfernt. Deswegen lesen wir auch immer und immer wieder, Gott kam herunter vom Himmel, um auf Erden zum Beispiel etwas zu tun. Wir lesen, dass Jesus Christus nach seiner Auferstehung als ein Geistwesen in den Himmel auffuhr. Er war bereits ein Geistwesen. Er fuhr in den Himmel auf. Wir lesen, dass er vor Gott den Vater gebracht wurde im Himmel, um Herrlichkeit oder vielmehr Reich und Kraft und Macht zu erlangen. Die Herrlichkeit hatte er schon, aber er benutzte jetzt oder bekam jetzt die Autorität, die Macht, die Kraft, über alles dann zu herrschen. Wir lesen, dass er zurückkommen wird aus dem Himmel auf die Erde, in Herrlichkeit, in Macht, um alle Nationen zu beherrschen, über ihnen zu regieren. Nun, wir müssen natürlich verstehen, wenn wir sagen, dass Gott reist, das kann im Bruchteil einer Sekunde geschehen, dass er in einem Augenblick hier ist und im anderen Augenblick zigtausende von Lichtjahren entfernt, in einem anderen Ort der Galaxie, des Universums, aber gleichwohl reist er. Das ist der Punkt. Er ist nicht zur gleichen Zeit hier und woanders. Ich mache das gleich noch sehr viel deutlicher, denke ich mal. In 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3. Angefangen in Vers 8. Und sie hörten Gott, den Herrn, und es geht hier um Jesus Christus. Denn Christus würde später sagen, niemand hat jemals die Stimme des Vaters gehört oder seine Gestalt gesehen. Diejenige Gottpersönlichkeit, das habe ich jetzt öfter schon erklärt, die direkt mit den Menschen kommunizierte, mit den Menschen sprach, mit den Menschen umging, war Jesus Christus. Und hier ist der Punkt. Sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und dann fragt Gott natürlich, wieso weißt du, dass du nackt bist? Mit anderen Worten, woher hast du dieses Schamgefühl? Darum ging es jetzt hier. Hast du von dem Baum der Erkenntnis gegessen, von dem ich dir gesagt habe, du sollest von ihm nicht essen? In Johannes Kapitel 1, um das noch einmal deutlich zu machen, wird klar und deutlich gesagt, dass es der Vater nicht war, der mit Adam und Eva sprach, sondern Jesus Christus, der Sohn Gottes. Denn in Johannes Kapitel 1 und Vers 18 lesen wir, niemand hat Gott je gesehen, es geht um den Vater, der Eingeborene, der Gott ist, mit anderen Worten, Jesus Christus, und in des Vaters Schoß ist, der hat uns verkündigt. Aber dann in Kapitel 6 und Vers 46, Johannes 6 und Vers 46, nicht, dass jemand den Vater gesehen hätte, nur der von Gott ist, der hat den Vater gesehen. Also es geht hier um den Vater. Der Vater war derjenige, den man eben nicht gesehen hat. Aber den Sohn hat man schon gesehen. Und er war derjenige, der dann im Garten Eden wanderte, herumging, von einem Ort zu einem anderen Ort. Natürlich erschien er hier, Adam und Eva, in einer physischen Manifestation, das ist klar. Aber er ging eben von einem Ort zu einem anderen Ort. Wir lesen auch, dass der Herr, Christus, Abraham und Sarah erschien, um ihnen zu sagen, dass sie einen Sohn haben würden. Er erschien mit den Engeln, zwei Engeln, und die aßen zusammen vor Abraham. Und dann wurde natürlich Abraham vor der kommenden Zerstörung von Sodom und Gomorra gewarnt. 1. Mose 18, die Verse 20 und 21. 1. Mose 18 und Vers 20. Und der Herr sprach, es ist ein großes Geschrei über Sodom und Gomorra, denn ihre Sünden sind sehr schwer. Darum will ich hinabfahren und sehen, ob sie alles getan haben nach dem Geschrei, das vor mich gekommen ist, und ob es nicht so sei, damit ich es wisse. Und die Männer, die beiden Engel, die wandten ihr Angesicht und gingen nach Sodom. Auch das ist interessant, weil gelehrt wurde und gelehrt wird, Engel sind auch überall. Die haben auch keine Form, auch keine Gestalt. Genau wie Gott. Der Vater, Gott, der Sohn, Gott, der Heilige Geist, wie sie sagen, auch keine Gestalt habe. Die sind also auch überall. Ja, aber hier heißt es, dass die dorthin gingen. Ja, wie ist das zu verstehen? Wenn die überall sowieso schon sind. Eine weitere Stelle. 1. Mose 11. Die Verse 5 bis 8. 1. Mose 11 und Vers 5. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt, geht um Babel hier, und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk, einerlei Sprache unter ihnen allen, und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, wie sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keine des anderen Sprache verstehe. Also zunächst einmal fuhr Gott hernieder, um zu sehen, was da geschah. Offensichtlich ging er in den Himmel zurück und sagte, okay, jetzt lasst uns herniederfahren. Und die Sprache verwirren, denn es ist tatsächlich so, wie mir das vorgetragen wurde. Scheinbar von Engeln, vielleicht auch von Gebeten, die zu ihm gelangt sind, von Menschen, die besorgt waren über das, was geschah. Der Punkt ist, sie reisten, Gott der Vater, weniger, obwohl auch da die Möglichkeit besteht, dass er auch hinuntergefahren ist, zusammen mit Jesus Christus, ohne sich den Menschen zu zeigen. Aber der Punkt ist, Jesus Christus kam herunter. Er reiste vom Himmel auf die Erde, reiste zurück in den Himmel, reiste zurück auf die Erde. Wenn wir also die Bibel bei ihrem Wort nehmen, dann ergibt sich Folgendes. Gott hat Form und Gestalt, geistige Form und Gestalt. Und da er geistige Form und Gestalt hat, muss er reisen, sich bewegen, um von einem Ort zu einem anderen zu gelangen. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, starb und war 3 Tage und 3 Nächte tot im Grab, ohne jedwedes Bewusstsein. Er war nicht im Himmel, während er tot im Grabe lag. Wir haben bereits gesehen, der Vater hat Christus, den Sohn Gottes, von den Toten auferweckt. Christus hat sich nicht selbst auferweckt, der Sohn Gottes hat sich nicht selbst auferweckt. Und er ist dann in den dritten Himmel aufgefahren, erworben. Er ist auch ebenfalls auf Reisen gegangen, sozusagen. Er hat gereist, er ist von einem Ort zum anderen gereist. Er kam auf die Erde, um mit Abraham zu sprechen. Er sandte die beiden Engel nach Sodom und Gomorra, um zu sehen, wie schlimm die Sache aussah. Jede Situation ergibt folgende Schlussfolgerung. Sie reisten vom Himmel auf die Erde, gingen dann auf der Erde von einem Ort zum anderen. Und wenn Christus zurückkommt auf die Erde mit seinen heiligen Engeln, dann sind sie ebenfalls aus dem Himmel, dem dritten Himmel, auf die Erde gereist. Ganz klar, wenn man die Bibel bei ihrem Wort nimmt. Es gibt noch weitere interessante Stellen, zum Beispiel in Lukas Kapitel 24. In Lukas Kapitel 24 und lesen wir angefangen einmal mit Vers 13. Das war nach der Auferstehung, nach der Verherrlichung Jesu Christi. Was geschieht hier? Lukas 24, Vers 13. Und siehe, zwei von den Jüngern, gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und dann erklären sie Jesus, was alles so geschehen war. Und Jesus erklärt ihnen dann letztendlich, was alles auch das zu bedeuten hatte. Es heißt dann hier weiter, in Vers 25, dass er sie ausschimpft, wo er sagt, oh ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen und so weiter und so fort. Und dann heißt es in Vers 28, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und es stellte sich, als wollte er weitergehen, aber sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt, und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und dann hat er das Brot genommen, gedankt, hat es gebrochen, hat es ihnen gegeben, da haben sie ihn dann erkannt. Der Punkt ist der, er ist mit denen gegangen. Er kam aus dem Himmel, oder möglicherweise war er in dem Augenblick schon hier auf Erden, denn er ist ja zum Himmel aufgefahren, um von Gott Macht und Herrlichkeit zu erlangen. Aber dann lesen wir, dass er natürlich zurückkam und würde dann mit den Jüngern sein, um ihnen vom Reich Gottes zu berichten, das zu erklären. Aber er ist mit den Jüngern, diesen beiden Jüngern, die nach Emmaus gingen, gegangen. So, bedeutet das jetzt, als er mit denen ging, dass er zur gleichen Zeit im Himmel war, auf dem Thron saß, neben Gott dem Vater? Er ging also mit den Jüngern und war gleichzeitig oben im Himmel? Ist das so zu verstehen? Wir lesen auch in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 3. Offenbarung 21 und Vers 3. Was über Gott den Vater gesagt wird, wenn neue Himmel und eine neue Erde erschaffen werden. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, da die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Mit anderen Worten, Gott, der Vater, wird von dem dritten Himmel, es sieht so aus, dem neu geschaffenen dritten Himmel, auf die neue Erde herabkommen, wiederum herabkommen. Wenn er dann auf der neuen Erde ist und dort lebt, dann lebt er nicht gleichzeitig im selben Augenblick im dritten Himmel. Eine weitere Frage, die wir uns stellen sollten. Wenn Christus zurückkommt, dann wird er ja sich auf den Thron Davids setzen und von Jerusalem aus herrschen, über die Menschen herrschen, für ein ganzes Millennium, für 1000 Jahre, und wir werden unter ihm herrschen. Die Heiligen werden unter ihm herrschen. So, hier auf Erden, über die Erde. so sind die Heiligen dann im gleichen Zeitpunkt, wenn sie hier unter Christus auf Erden herrschen, irgendwo dann im Universum, wo sie dann herumschwirren? Ist das damit gemeint? Denn sie werden ja auch Gottwesen sein. Wenn Gott also überall ist, was ist dann mit den Heiligen? Sind die dann auch auf einmal überall? Wenn es heißt, dass sie den herabkommenden Christus auf Wolken, der auf Wolken herabkommt, begrüßen werden, ja, sind sie dann im gleichen Zeitpunkt irgendwo ganz woanders. Denn sie sind dann ja auch schon bereits zu Gottwesen verwandelt worden. Sind das alles Illusionen? Sind das alles Halluzinationen, die uns da vorgegaukelt werden, weil das ja in Wirklichkeit ganz anders sein wird? Wir werden dann Teil dieses Nirvana sein, dieser komischen Wolke, denn wir sind ja dann alle Gott, nicht wahr? Wie Christus dann zunächst in diesem Kreis war und dann auf einmal war er dann Teil der Göttlichkeit geworden, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Wird das auch mit uns der Fall sein? Haben wir dann gar keine Persönlichkeiten mehr? Sind wir dann alles eins geworden mit Gott in dieser New Age-Idee? Schauen Sie, wie unsinnig alles das ist. Wie total verrückt alles das ist. Das ist das, was gelehrt wird durch die Theologen, diese weisen Theologen dieser Welt. Kein Wunder, dass Gott sagt, das ist alles Narrheit in seinen Augen. Das intellektuelle Gequatsche ist alles Narrheit in den Augen Gottes. Christus wird in Wolken und auf Wolken zurückkommen, wie wir lesen. Aus dem Himmel, wie er auch in den Himmel eingefahren ist. Und er hat sich auf Wolken von der Erde erhoben. Und die Jünger haben ihn ja gesehen. Und die Engel sagten dann, wie er aufgefahren ist in den Himmel, so wird er herabkommen. Aus dem Himmel. Sie können das in Apostelgeschichte 1, die Verse 9 bis 11 nachlesen. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 31, die Verse 4 und 5. Jesaja 31 und die Verse 4 und 5. So hat der Herr zu mir gesprochen. Gleich wie ein Löwe und ein junger Löwe brüllt über seinem Raub, wenn man wieder ihn aufruft, die Menge der Hirten. Er erschrickt vor ihrem Geschrei nicht und es ist ihm auch nicht Angst vor ihrer Menge. So wird der Herr Zebaoth herniederfahren, um zu kämpfen auf dem Berg Zion und auf seinem Hügel. Das wird beschrieben in Sacharja Kapitel 14 und Vers 4. Nein, sagen uns die Theologen dieser Welt, das ist alles Illusion, das ist alles figurativ zu verstehen. Das kann man nicht wörtlich verstehen. Sacharja 14 und Vers 4. An jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, nach Osten hin, und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und wenn Sie jetzt weiterlesen in Vers 5, da heißt es zu Ende des Verses, und dann wird kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Das sind potenziell gesehen Sie und ich, wenn wir Christus auf Wolken begrüßt haben und dann mit ihm zusammen auf den Ölberg herunterfahren. Wir werden kommen. Aber wir sind ja bereits schon da, nicht? Wir sind ja alle Teil dieser Nirvana-Wolke. Was für eine merkwürdige Illusion das wäre, wenn das richtig wäre, was uns da so die Theologen erklären. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn Jesus Christus, den Sohn Gottes, auf die Erde, um die 10 Gebote zu verkünden. 2. Mose, Kapitel 19. 2. Mose, Kapitel 19 und Vers 20. Als nun der Herr herniedergekommen war auf dem Berge Sinai, oben auf seinem Gipfel, da berief er Mose hinauf auf den Gipfel des Berges und Mose stieg hinauf. Also Christus kam hernieder auf den Berg, Kapitel 20, Vers 1, und Gott redete alle diese Worte. Und jetzt werden die 10 Gebote verkündigt. Wir lesen auch, dass er später ebenfalls, oftmals, herniederkam vom Himmel auf die Erde, wie zum Beispiel in 4. Mose, Kapitel 11 und Vers 25. Und der Punkt ist der, er reiste vom Himmel auf die Erde und als er hier auf Erden war, war er nicht gleichzeitig im Himmel. 4. Mose 11 und Vers 25. da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, da gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Weitere Stelle in Kapitel 12, 4. Mose Kapitel 12 und Vers 5. Da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in den Eingang der Stiftshütte und rief Aaron und Miriam, und die gingen beide hin. Nee, stimmte gar nicht. Kam gar nicht hernieder. War bereits schon da, war ja überall, sagen uns die Theologen. Wir lesen sogar noch mehr, was uns die Bibel sagt. Wenn man nur glauben würde, was uns die Bibel sagt. Aber die meisten Menschen glauben es ohnehin ja nicht. Die glauben ja auch nicht einmal, dass man die Gebote halten muss. Die sind auch alle abgeschafft, sagen sie uns. Kann man so leben, wie man will, man kommt doch in den Himmel. Obwohl die Bibel nirgendwo lehrt, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt. Eine weitere Irrlehre. Jesaja 19 und Vers 1. Jesaja 19 und Vers 1. Dies ist die Last für Ägypten. Siehe, der Herr wird auf einer schnellen Wolke fahren. Man könnte sagen, reisen. Und er wird dann über Ägypten kommen, wie es heißt. In Psalm 18, da wird noch mehr gesagt, wie manchmal Gott reist. Psalm 18, die Verse 10 und 11. Er neigte den Himmel und fuhr herab. Und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. In Ezekiel 1 wird das näher beschrieben, wie das manchmal vonstatten geht. Denn Engel bewegen sich auch. Manchmal tragen Engel einen transportablen Thron, auf dem der Herr des Alten Testamentes, Jesus Christus, sitzt. Und hier in Ezekiel Kapitel 1 wird das beschrieben. Wir lasen gerade, dass er, der Herr, auf einem Cherub daherfährt. In Ezekiel Kapitel 1 und Vers 4. Und ich sah und siehe, es kam ein ungestümer Wind von Norden her, eine mächtige Wolke und lodendes Feuer, und Glanz war rings um sie her, und mitten im Feuer war es wie blinkendes Kupfer, und mitten darin war etwas wie vier Wesen, und die waren anzusehen wie Menschen, aber nicht ganz. Die hatten dann verschiedene Angesichter. Und dann werden die näher beschrieben. Aber dann in Vers 7, in Vers 22 zunächst einmal heißt es, Kapitel 1, Ezekiel 1, Vers 22, aber über den Häuptern der Wesen war es wie eine Himmelsfeste, wie ein Kristall, unheimlich anzusehen, oben über ihren Häuptern ausgespannt. Vers 26, und über der Feste, die über ihrem Haupt war, sah es aus wie ein Saphir, einem Thron gleich, und auf dem Thron saß einer, der aussah wie ein Mensch, aber nicht richtig, denn ich sah, und es war wie blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts von dem, was wie seine Hüften aussah, erblickte ich etwas wie Feuer und Glanz ringsumher, wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher, so war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Ezekiel sah das in einer Vision. Der Herr, Jesus Christus, reiste auf diesem Thron, der von den Cherubim getragen wurde, von einem Ort zum anderen. In Kapitel 9, Ezekiel 9, Vers 3. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels erhob sich von dem Cherub, über dem sie war, zu der Schwelle des Tempels. Kapitel 10, Vers 4. Und die Herrlichkeit des Herrn erhob sich von dem Cherub zur Schwelle des Hauses. Vers 18. Und die Herrlichkeit des Herrn ging hinaus von der Schwelle des Tempels und stellte sich über die Cherubim. Und die schwangen die Cherubim ihre Flügel und erhoben sich von der Erde vor meinen Augen. Und als sie hinausgingen, gingen die Räder mit. Und sie traten in den Eingang des östlichen Tores am Hause des Herrn. Und die Herrlichkeit des Gottes Israels war über ihnen oder war oben über ihnen. Das war das Wesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte, und ich merkte, dass es Cherubim waren, also diese mächtigen Engelwesen. Die transportierten den Thron, auf dem der Herr, der Sohn Gottes, Jesus Christus, saß. Also Engelreisen Wir wissen, dass Satan reist und sich bewegt. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, zu sehen, wenn er verschlingen kann. Er sagt im Buch Hiob, ich bin durch die ganze Erde hindurchgezogen, als Gott ihn fragt, wo kommst du her? Wir lesen auch im Buch Daniel, dass Dämonen kämpfen. Es heißt, der eine Dämon, der kämpfte mit Gabriel, und dann heißt es, der andere Dämon, der kämpfte mit Michael, und beide kämpfen dann, die wollen ihre Position nicht aufgeben, diese Dämonen. Uns wurde damals gesagt, ja, das ist alles figurativ zu sehen, die kämpfen in Wirklichkeit gar nicht, oder das waren gar keine Dämonen, das waren Menschen. Menschen, die gegen den Erzengel Michael gekämpft haben, was für ein Blödsinn. Aber die wollten unbedingt diese Idee beibehalten, dass Engel überall sind, dass Gott überall ist und so weiter, haben keine Form, haben keine Gestalt. Und dann wird es allmählich lächerlich, wenn man sich überlegt, wie dummköpfig doch diese Ideen eigentlich sind. Wir lesen auch, dass Gott aus dem Himmel auf die Erde kam, Jesus Christus, um was zu tun? 2. Mose, Kapitel 3. 2. Mose, Kapitel 3 und Vers 8. Ich bin herniedergefahren, sagt der Herr, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes Land, weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter und so weiter und so fort. Und dann lesen wir auch, dass das ganz buchstäblich zu verstehen ist, nicht nur allegorisch und figurativ und symbolisch, denn in 1. Korinther 10, Vers 4 wird von dem Felsen gesprochen, der ihnen nachfolgte, der sie führte, der sie leitete, der sie aus der Gefangenschaft herausführte, und dieser Fels war Jesus Christus. Und wenn Sie nachher Stellen lesen, zum Beispiel Gespräche, die Mose mit Gott hat, dem Herrn, dann wird klar und deutlich gesagt, er wird sie führen. In einer Wolkensäule, in einer Feuersäule, er wird sie führen. Er wird mit ihnen gehen. Nun, als er mit ihnen ging, war er da im gleichen Zeitpunkt oben im Himmel oder auf Planet Mars oder auf einer Galaxie, fern, fern, weg von allem? Na, natürlich nicht. Durch seinen Heiligen Geist konnte er natürlich alles beobachten, konnte er alles sehen, konnte er alles bemerken, das ist klar. Aber es geht mir um die Persönlichkeit. Es geht mir um die Person Gottes. Wir lesen sogar, dass Mose die Herrlichkeit des Herrn sehen wollte. Und wie wird das beschrieben? In 2. Mose, Kapitel 33. 2. Mose 33, angefangen in Vers 18. Und Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wenn ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen, wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Nun, ist das alles nur illusorisch? Ist das alles nur eine Lüge gewesen? In Wirklichkeit ging Gott gar nicht an Mose vorbei, weil er hatte gar keine Form, hatte gar keine Gestalt. Das war alles Teil dieses Nirvana-Wolkengedichtes, was da angeblich existieren soll. Schauen Sie, wie total unsinnig alles das ist. Wie total unsinnig alles das ist. In 1. oder in 2. Mose 34, Vers 5. Da kam der Herr nieder in einer Wolke und trat daselbst zu ihm. Und er rief aus den Namen des Herrn. Und dann in Kapitel 33 und Vers 11. Der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Ja, wie ist das jetzt gelaufen, wenn Gott doch eine formlose Masse ist irgendwo, eine Wolke, die überall da herumschwebt? Wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Um überhaupt diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, so als Faktum darzustellen, es gibt viel, viel mehr, was ich noch sagen könnte, dass das alles nur so allegorisch zu verstehen sei, so figurativ, dass in Wirklichkeit hat das gar nicht stattgefunden, das macht einen totalen Spott aus Gott, seinem heiligen Wort, der Bibel. Und Gott sieht auch so etwas nicht in sehr freundlicher Weise herab. Er wird solche Menschen, die so etwas lehren, in keinster Weise als gerecht darstellen und er wird sie als schuldlos erklären. Keineswegs. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht durch diese totale falsche Idee, diese falschen Lehren verführen lassen. Nun, Sie mögen meinen, auch das wird uns ja nicht passieren, wir kennen ja die Wahrheit. Nun, viele Menschen, die damals in der weltweiten Kirche Gottes waren, die kannten die Wahrheit auch zumindest, meinten sie, sie zu kennen. Die haben sich alle verführen lassen. Die haben alle jetzt diesen Punkt erreicht, wo sie diesen absolut blasphemischen Unsinn glauben. Und das in wenigen Jahren ist das geschehen. Das zeigt uns auch, wie kraftvoll und machtvoll Satan ist. Nun, Gott lässt es zu, um uns zu prüfen, aber wir sehen die Schliche, wir sehen diese Heimtücke von Satan, der dann mit diesen intellektuellen Dienern daherkommt, die sich als Diener der Gerechtigkeit verstellen, die sich dann so schön demütig dann hinstellen wollen. Es gibt also Leute, die schreiben uns oder die haben sie ihre eigenen Videos und was weiß ich und die greifen uns natürlich an in demütiger Weise. Diese Heuchelei ist schon zum Kotzen, möchte ich fast sagen. Epheser Kapitel 4 und Vers 14. Er sagt hier, ihr sollt zu einem vollendeten Menschen werden, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, wie es hier heißt. Die würfeln so ihre Würfel und das ist trügerisch und dann meint man, oh, da hat man vielleicht jetzt eine 6 geworfen. Durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Darauf kommt es an und darauf läuft es hinaus. Und die Warnung ist da. Schauen Sie, es ist die Warnung, die uns Gott in seinem Wort gibt. Entweder wir glauben das, was Gott uns in seinem Wort sagt, oder wir glauben diesem trügerischen Konzept von trügerischen, betrügenden Menschen, die natürlich unter der Einflussnahme Satans stehen, vielleicht ohne es zu wissen. Die diese falschen Lehren, die natürlich von Satan kommen, die kommen ja nicht von Gott. Gott würde ja niemals lügen, aber Satan lügt. Er ist der Lügner, der Vater der Lüge. Er hat das alles so instigiert und inszeniert. Und die Menschen, leichtgläubig dumm wie sie sind, die folgen diesen falschen Ideen. Was wir bislang behandelt haben, ist Folgendes. Gott reist. Als Gottwesen, als Geistwesen. Er reist, er bewegt sich von einem Ort zum anderen. Und wir als zukünftige Gottwesen, aber jetzt noch fleischliche Menschen aus Fleisch und Blut bestehend, wir müssen auch reisen. Von einem Ort zum anderen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Zum Beispiel, wir müssen zum Laubhüttenfest reisen. Wir müssen dorthin reisen, wo Gott seinen Namen gesetzt hat, wo Gott seinen Namen hat ruhen lassen. Und schauen wir uns an, wie ernst Gott diese Aufforderung, dieses Gebot nimmt. Zum Beispiel 5. Mose, Kapitel 12. Und Sie können sich vielleicht schon denken, worauf ich hinaus will, denn Satan ist nach wie vor auf seinem Thron, den er ja hier auf Erden hat, und wird natürlich versuchen, alles, was er kann, versuchen, um uns davon abzuhalten, dieses Gebot zu erfüllen. Manchmal mit vielleicht sehr menschlich gesehen überzeugenden Argumenten, auf die ich gleich zu sprechen kommen werde. 5. Mose Kapitel 12, angefangen in Vers 4. Ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, so nicht dienen, sondern die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, die sollt ihr aufsuchen und dahin sollst du kommen. Damals wurden natürlich Brandopfer und all diese Opfer gebracht, heute tun wir das nicht mehr, denn Christus kam in der Tat, um die Opfer abzuschaffen, aber wir sollen tatsächlich auf der anderen Seite nicht mit leeren Händen erscheinen, sondern wir sollen schon Geldopfer bringen, aber das ist ein anderes Thema. Aber es heißt in Vers 7, und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Und ihr sollt es nicht so halten, wie wir es heute hier tun, an jeder, was ihm recht dünkt. Und wir sollen es heute sicherlich auch nicht so tun. Und so sagt er dann weiter, in Vers 12, und ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott, ihr und eure Söhne, eure Töchter, eure Knechte, eure Mägde und der Levit, der in euren Städten wohnt, denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Also die sollten an den Ort gehen, reisen, wo Gott seinen Namen hat wohnen lassen. Und das wird sogar auch im Millennium der Fall sein. Schauen Sie, im Millennium wird auch das Laubhüttenfest gehalten werden, Die Idee, dass man das heute nicht mehr zu halten braucht, weil Christus kam, um das Fest abzuschaffen, die Gesetze abzuschaffen. Was sagen Sie dann zu Sacharja Kapitel 14 und Vers 16, wo wir lesen? Und alle, die übrig geblieben sind von allen Völkern, die gegen Jerusalem zogen, werden jährlich heraufkommen, um anzubeten den König in Hatzibbot und um das Laubhüttenfest zu halten. Aber über das Geschlecht auf Erden, die nicht heraufziehen werden, oder die Geschlechter, die nicht heraufziehen werden, nach Jerusalem, um anzubeten den König, den Herrn Zebaoth, über die wird es nicht regnen. Und dann wird die Plage dann näher beschrieben, was das bedeuten würde. Ohne Regen gibt es keine gute Ernte. Schauen Sie, das Gebot ist, an das Laubhüttenfest oder zu dem Ort zu reisen, wo das Laubhüttenfest abgehalten wird. Die Frage, die ich jetzt an Sie alle stelle, die mir zuhören: Wie ernst nehmen wir dieses Gebot? Wie ernst nehmen wir dieses Gebot, für das Laubhüttenfest an die Stelle zu reisen, wo Gott seinen Namen gesetzt hat? Oder finden wir Ausflüchte, warum wir das nicht tun müssen, warum wir nicht zum Fest reisen müssen? Nun, ich spreche jetzt nicht von legitimen Gründen. Ich spreche nicht von Menschen, die zu alt sind, um zu reisen, die zu krank sind, um zu reisen. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht mir um Menschen, die zum Fest reisen könnten, aber es nicht wollen und haben da so gewisse Argumente. Ja, ich kann zum Beispiel deshalb nicht, weil, ich kann mir das ja über Internet anhören, die werden ja das alles über Internet übertragen, zum Beispiel. Das ist nicht dasselbe. Gott sagt, wenn ihr es könnt, seid ihr persönlich zum Fest reisen, um dort das Fest zu halten. Andere sagen, oh, da muss man sich jetzt testen lassen, um überhaupt in das Hotel gehen zu können, wo die Versammlungen abgehalten werden. Ich lasse mich nicht testen. Oder ich muss mich jetzt impfen lassen. Das ist ja bei einigen bereits der Fall und kann möglicherweise demnächst in Deutschland auch geschehen. Ich denke nicht zu diesem Fest, ich hoffe nicht. Aber in der Zukunft schon, wenn die Wahlen vorbei sind, wenn die Politiker dann mehr Mut haben, diesen Irrsinn, den sie zurzeit praktizieren, dann noch weiter durchzuführen, dann kann das durchaus passieren. Oh, jetzt ist die Frage, ja, also impfen lassen, will ich mich nicht, kann ich mich nicht, darf ich mich nicht, gegen Corona. Von daher kann ich dann das Fest nicht halten. Das ist eine Frage der Priorität. Persönlich würde ich Folgendes sagen. Das ist jetzt meine eigene persönliche Einstellung zu dem Ganzen. Wenn ich jetzt mich impfen lassen müsste, um dadurch die Möglichkeit zu haben, an einem Fußballspiel persönlich teilzunehmen, würde ich sagen, nein, das ist für mich kein Grund. Aber wenn es darum geht, Gott zu gehorchen, entweder Gott zu gehorchen und sein Gebot zu halten, das Laubhüttenfest zu halten, oder menschlicher Weisheit zu gehorchen und vielleicht Angst zu haben vor der Möglichkeit, dass man durch Nebenwirkungen, die durchaus real sein können, bei diesen Impfungen Schaden erleidet, wem gehorchen wir da? Gehorchen wir Gott? Haben wir den Glauben, dass Gott uns stärkt, dass Gott uns hilft, weil wir seine Gebote halten wollen? Oder meinen wir, wir können die Gebote Gottes einfach verletzen, weil wir ja vielleicht möglicherweise Nebenwirkungen haben könnten? Oder ich komme erst gar nicht zum Festort, weil ich könnte mich ja möglicherweise dann dort irgendwo an Corona anstecken. Was ist die Priorität hier? Worauf läuft Ihre Priorität hinaus? Viel zu viele nehmen die Sache viel zu gleichgültig an und meinen, oh ja, das wird Gott verstehen, das kann ich ohne weiteres tun. Oder ich kann zum Fest deshalb nicht kommen, weil irgendwie ist mir das jetzt unbequem. Oder da gibt es jemanden, den will ich nicht sehen am Fest, deswegen komme ich da nicht hin. Und was immer die Ausflüchte sein mögen, verstehen Sie, Geschwister, meine Damen und Herren, das sind Ausflüchte, die nicht von Gott kommen. Das sind Ausflüchte, die von Satan kommen, dem Herrscher dieser Welt, der Sie jetzt inspirieren will dazu, Gott ungehorsam zu sein. Der natürlich auch ihren Glauben in Frage stellt. Und. Ist uns das Fest gleichgültig geworden? Ich möchte von einem Menschen erzählen. Der lebt in einem anderen Land. Der will unbedingt das Fest halten in Deutschland. Aber um dies tun zu können, muss er sich von diesem einen Land zunächst einmal zu einem anderen Land begeben, um sich dort impfen zu lassen. Sodass er dann nach Deutschland kommen kann, um das Fest zu halten und dann zurückzukehren in das Land, denn jetzt ist er geimpft. Denn wenn das nicht der Fall wäre, müsste er dann in einer Quarantäne für mehrere Wochen in ein Hotel ziehen, das von der Regierung ihm zugewiesen wird, mit solch astronomischen Kosten, die es unmöglich wäre aufzubringen. Dieser Mann hat dieses unbedingte Bestreben, dieses unbedingte Ziel für sich gesetzt. Er wird es festhalten. Das vergleiche ich jetzt mal mit jemandem, der sagt, oh ja, ich könnte vielleicht möglicherweise da ein Problem haben, wenn ich mich testen lasse, obwohl ich nicht verstehen kann, wo da das Problem liegen soll. Dann gehe ich lieber mal nicht zum Fest. Schauen Sie, das sind die unterschiedlichen Prioritäten, die man sich überlegen muss. Denn Gleichgültigkeit kann zur Ablehnung führen. Und Gott warnt davor. Es kann dann dazu führen, dass man sagt, oh, das ist mir jetzt aber eine Last geworden. Oder die Versammlung am Sabbat, das ist mir eine Last geworden. Da will ich gar nicht hin. Oh, ich bleibe lieber zu Hause, auch wenn man zur Versammlung kommen könnte. Ich höre mir lieber die Predigt über YouTube an oder was immer. Oder die Versammlung über WebEx oder was immer das sein mag. Denn es ist ja zu unbequem. Das ist ja ein bisschen zu problematisch, da jetzt hinzureisen. Und dann nimmt Gott einem weg, was er einem vielleicht gegeben hat. Vielleicht gibt er zunächst einmal einen Versammlungsraum, aber dann gibt es kein Interesse oder nicht genug Interesse. Und dann nimmt Gott den Versammlungsraum wieder weg. Dann sagt er, okay, wenn ihr das wollt, dann seht mal zu, was er dann weitermacht. Denn in Maleachi Kapitel 1 und Vers 13, da lesen wir, Maleachi Kapitel 1 und Vers 13. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal. In diesem Fall ging es hier auch um Opfergaben, aber es geht ganz allgemein um Gottesdienst. Welch eine Mühsal. Kapitel 3 und Vers 13, wo Gott sagt, ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Und ihr aber sprecht, was reden wir gegen dich? Die haben es noch nicht mal kapiert, was für eine Einstellung sie haben. Und ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es, dass wir sein Gebot halten, zum Laubhüttenfest zu kommen? Und in Trauer einhergehen vor dem Herrn Zebaoth. Was nützt das? Ist egal. Brauche ich nicht. Es wurde zu einer Last für die in der Kirche hier, die in Maleachi beschrieben wird. In Amos Kapitel 8, da wird eine weitere Einstellung kundgetan, die einige haben, wenn es um den Sabbat geht und auch um die jährlichen Festtage. Amos Kapitel 8 und Vers 4. Hört dies, die ihr die Armen unterdrückt und die Elenden im Lande zugrunde richtet und sprecht, wann will denn der Neumond ein Ende haben, dass wir Getreide verkaufen, der Sabbat, dass wir Korn feinhalten können und das Maß verringern und den Preis steigern und die Waage fälschen, damit wir die Armen um Geld und die Geringen um ein paar Schuhe in unsere Gewalt bringen und Spreu für Korn verkaufen. Vers 7, der Herr hat bei sich dem Stolz Jakobs geschworen und wir sind heute das geistliche Israel. Niemals werde ich diese ihre Taten vergessen. Gott sagt, wenn ihr so über meine Gebote denkt, über das Gebot, den Sabbat, die heiligen Tage zu halten, wenn das eure Einstellung ist, ihr könnt nicht warten, bis die Tage vorüber sind, sodass wir dann die anderen Menschen wieder übervorteilen können. Das werde ich ihnen nicht vergessen. Gott sieht es. Gott sieht unsere Einstellung. Und Gott reagiert. Gott ist durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig. Er weiß genau, was sie denken. Er weiß genau, was sie tun. Er weiß genau, wie ihre Motivationen zu beurteilen sind, was ihre ganze Einstellung ist im Hinblick auf sein Gebot, sein Gesetz. Und wird er vielleicht Folgendes dann tun? Zunächst einmal Jesaja Kapitel 1. Er gibt hier eine Aussage. Selbst wenn wir zum Beispiel die Festtage halten. Jesaja 1, die Verse 13 und 14. Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, den Ruf zur Versammlung, Frevel und Festversammlung, ich mag es nicht. Vers 14, meine Seele ist fein, euren Neumonden und Jahresfesten, sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu ertragen. Nun, es geht hier natürlich auch um diese heidnischen Festtage, die die Menschen heute so halten. Es geht aber auch um Gottes Jahresfeste, die die Menschen aber jetzt zu ihren Jahresfesten gemacht haben, weil sie da irgendwelche falschen Ideen mit hinein katapultiert haben oder weil sie Einstellungen haben, die nicht mit dem konform gehen, was Gott von uns erwartet. Und wenn Gott unserer müde wird, wie wir zum Beispiel auch das Laubhüttenfest abhalten, dann wird das gefährlich für uns. Für sie. wenn sie in diese Kategorie gehören. Hosea Kapitel 2. Hosea Kapitel 2 und Vers 13. Da sagt Gott nämlich Folgendes. Ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und mit allen ihren Feiertagen. Okay, zunächst auch natürlich geht es hier um diese heidnischen Feiertage. Aber es kann sich auch auf unsere Feiertage beziehen. Und Gott sagt, mit denen will ich auch ein Ende machen, wenn das deren Einstellung ist. Wenn das für sie eine Last geworden ist. Wenn sie das alles so gleichgültig sehen. Dann wird es vielleicht demnächst kein Laubhüttenfest mehr geben. Keinen Festort mehr geben, wo man das Laubhüttenfest halten kann. Und diese Warnung wird immer und immer wieder ausgesprochen. Amos Kapitel 5. Amos Kapitel 5. Und wir haben das auch seit Jahren schon gesagt. Die Zeit mag kommen, wenn Gott sagt, okay, ich nehme euch mal wieder die Festtage weg, die ich euch offenbart habe, weil ihr wollt sie ja sowieso nicht richtig halten. Ihr nehmt das alles so gleichgültig entgegen. Vielleicht sogar eine Last aus der Gleichgültigkeit, wie ich sagte, wird eine Abneigung. Amos Kapitel 5, die Verse 21 bis 23. Ich hasse, verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer dar oder ihr haltet die Feste auf richtige Weise. An euren Speisopfern habe ich keinen Gefallen. Euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Selbst wenn wir Hymnen singen, wie singen wir die? So lalalala, oder haben wir wirklich diesen Enthusiasmus und verstehen wir wirklich, was da gesagt wird, auch in diesen Worten? Und sehen wir diese Hymnen an, wenn wir sie singen, als ein Gebet zu Gott? Er sagt hier, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ist alles von falscher Motivation, geht das aus. Amos Kapitel 8. Amos Kapitel 8. Die Verse 10 bis 12. Ich will eure Feiertage in Trauer und alle eure Lieder in Wehklagen verwandeln. Ich will über alle Lenden den Sack bringen und alle Köpfe kahl machen und will ein Trauern schaffen, wie man trauert über den einzigen Sohn. Und es soll ein bitteres Ende nehmen. Und was sagt er in diesem Zusammenhang? Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Dann will man es hören. Dann will man es vielleicht hören. Dass sie hin und her von einem Meer zum anderen ziehen, von Norden nach Osten laufen, das Herrnwort suchen und doch nicht finden werden. Warum nicht? Weil sie es vielleicht gar nicht mehr dann erkennen werden. Wenn ich heute mit Menschen spreche, die einmal die Jahresfeste gehalten haben oder den Sabbat gehalten haben und es heute nicht mehr tun. Ach, sie halten noch diese Jahresfeste nicht mehr. Ja, wann sind denn die noch einmal? Die haben gar kein Verständnis mehr für die Wahrheit. Wenn wir heute mit Menschen sprechen, an die einmal das Wort Gottes erging, die einmal verstanden wären, was Gott war und ist, und die heute an die Dreieinigkeit glauben, ja, die hören gar nicht mehr zu. Die wollen zwar Gott finden, aber sie suchen nach dem falschen Gott. Das Gleiche gilt auch für die Festtage. Gott warnt uns. Er sagt, wenn ihr nicht euch besinnt, dann wird vielleicht der Zeitpunkt kommen. Und das kann vielleicht sehr bald geschehen. Wir sehen in Deutschland diese unglaublichen Entwicklungen, aber auch in vielen anderen Ländern. Es kommt vielleicht zu einem weiteren Gefängnisaufenthalt für alle Menschen, wenn dann wieder so neue Ideen produziert werden und provoziert werden, dass man sich ja wieder in Selbstisolation begeben muss. Man darf dann keinerlei Kontakt haben mit irgendjemand anderem. Versammlungen kann man gleich vergessen. Ja, was dann? Was dann? Wird das vielleicht nächstes Jahr bereits der Fall sein? Sie müssen sich mal die Frage stellen, wie ernst ist es Ihnen? Wie ernst gehen Sie im Gebet zu Gott und bitten ihn, dass er uns diese Möglichkeit weiterhin eröffnet? Das Laubhüttenfest auf richtige Weise zu halten? Oder ist Ihnen das alles so egal? Auch die Sabbate zu halten? Die Aufforderung, die ich an Sie ergehen lassen möchte, ist folgende. Wir wissen, dass Gott reist, sogar als Geistwesen. Ich habe des Öfteren gesagt, es ist durchaus denkbar, dass wenn wir eine Versammlung haben, dass Engel unsichtbar zu uns gegenwärtig sind, vom Himmel herabgekommen sind auf die Erde, um zuzuhören. Vielleicht sogar Jesus Christus selbst. Wer kann es sagen? Gott reist. Engel reisen. Er verlangt von uns heute, dass wir ebenfalls reisen, und zwar zu den Festorten, wo seine heiligen Festtage, seine wöchentlichen und jährlichen Festtage abgehalten werden. wenn wir die Gelegenheit dazu haben, da keine Entschuldigungen finden. Falsche Entschuldigungen, die aus Bequemlichkeit heraus produziert werden. Nein, Gott erwartet das von uns. Er verlangt das von uns. Nutzen wir diese Gelegenheiten. Gott bietet sie uns heute. Reisen wir mit Freuden zu dem Laubhüttenfest dieses Jahr. Denn schon morgen könnte es vorbei sein. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.